Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Es sind starke Bilder, liebe Gemeinde, die uns im Evangelium heute Abend nahegebracht werden. Zunächst das Gespräch zwischen Jesus und dem Schriftgelehrten. Da stehen die beiden und führen ein religiöses Fachgespräch, vielleicht so, wie man es aus einem theologischen Seminarraum kennen würde. Die Schlüsselfrage: Was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Das ewige Leben ererben. Hier stocke ich schon, denn das hört sich für mich erstmal so an, als ob da zwei religiöse Menschen darüber spekulieren, was nach dem Tod kommt und wie man sich am besten wohl darauf vorbereitet, etwa durch gutes Tun. Meine Frage ist häufig, aber wie komme ich mit dem jetzigen Leben zurecht? Wie kann ich glücklich sein oder zumindest nicht völlig unglücklich? Denn bereits alles Zeitliche, Vorletzte, Diesseitige steht doch unter dem Segen Gottes. Gott hält seine Hand über alles, was wir im Heute, hier und jetzt, wie auch morgen tun werden. Das ewige Leben fängt für uns Christen schon mitten im irdischen Leben an, im Diesseits, wo Vergebung gelingt, wo Hoffnung keimt, wo plötzlich das Leben in allen Bezügen Sinn macht. In Fällen wie diesen wird nach einer Zeit der Suche, der Ohnmacht und Trauer die Orientierung zurückgewonnen. Das ewige Leben nicht verlieren, nämlich wo im Heute, hier und jetzt Hoffnung und Liebe sich durchsetzen. Das hat freilich ein paar Voraussetzungen. Und die wichtigste ist Gott vertrauen. Gott vertrauen. Und das hat für mich drei Bezüge. Man könnte auch sprechen von einem magischen Dreieck, nämlich die liebende Beziehung zu Gott, zu sich selbst und zum Nächsten. Jesus zitiert das Alte Testament. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Wer Gott von ganzem Herzen liebt, kann auch sich selbst lieben und ist frei zur Nächstenliebe. Diesen Dreiklang finde ich indessen allerdings hauptsächlich und wohl nur vollends in Jesus von Nazareth verwirklicht. Dabei finde ich es nicht unwichtig, dass die Nächstenliebe, die dann so eindrucksvoll in der Erzählung vom barmherzigen Samariter illustriert wird, dass diese Nächstenliebe eingebettet ist in die beiden anderen Dimensionen der Liebe, nämlich der Liebe zu Gott und der Liebe zu sich selbst. Ohne diese beiden Dimensionen funktioniert offensichtlich auch die Nächstenliebe nicht. Will sagen, allein und nur Aufopferungsbereitschaft ist etwas anderes als Nächstenliebe. Ebenso lerne ich aus den Worten Jesu, dass ein Christenmensch sich auch selbst lieben darf. Liebe Gemeinde, ein Grundgedanke, der manchem strammen Protestanten ja einigermaßen fernsteht. Freilich ist diese Selbstliebe etwas anderes als Selbstbezogenheit, Egoismus oder gar Selbstvergötzung. Es ist eher das Verständnis, dass ich mich von Gott her angenommen weiß, geliebt weiß, obwohl sowohl Gott als auch ich weiß, wie es eigentlich um mich steht. Ich darf mich selbst lieben, weil Gott sagt, du bist okay. Dieser Gedanke ist freilich voraussetzungsvoll, Er setzt nämlich voraus, dass Gott mich auch dann noch liebt, wenn ich mich selbst nicht mehr lieben kann, auch ob meiner Einsicht in die eigene Unzulässigkeit. In Seminaren zu Martin Luther frage ich Studenten regelmäßig, wie lange sie wohl glauben, das durchzuhalten, das Gebot: Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Nehmen Sie mal die Stoppuhr und beginnen Sie um 12 Uhr mittags mit dem Versuch, dieses Gebot zu halten. Spätestens 11:55 sind Sie wieder bei sich selbst, bei den eigenen Plänen, bei den eigenen Nöten und Sorgen, manchmal bei der schon beschriebenen Selbstbezogenheit oder gar Eitelkeit. Und Luther? Luther war bekanntlich gerade an diesem Gebot der Gottesliebe gescheitert. Und je mehr er sich mühte, im Kloster von Erfurt den Boden zu schrubben, um sich Gott gnädig zu erweisen, desto schlimmer wurde es. Bis zu der befreienden Erkenntnis, dass er gar nicht können kann, was er will, nämlich Gott gefallen. Luther entdeckte, dass nicht das Wollen und Tun zum Heil führt, sondern das Zulassen. Gerade sein Streben führte zum Scheitern. Zulassen soll er, dass es nur einen Menschen gegeben hat, der wollte und konnte, was Gott gefällt. Und in diesem einen Menschen sieht Gott auch Luther und alle Christenmenschen als die, die wollen und können, was Gott gefällt. Dieses Zulassen nennt man Gott Vertrauen schenken, kurz Fiducia, Glaube. Begründet auf seine Vergebung, auf Gottes Vergebung hoffen, denn Gott hat seine Hand ausgestreckt. Und hier gehört die Selbstliebe hin. Es ist eben das Verständnis, dass ich mich von Gott her angenommen und geliebt wissen darf, obwohl sowohl Gott als auch ich selbst weiß, wie es um mich steht. Doch nun zur Nächstenliebe, um die es ja eigentlich in der Geschichte geht. Zunächst fragt der Schriftgelehrte Oberklug: Wer ist denn eigentlich mein Nächster? In seiner Antwort unterbricht Jesus sofort das abstrakte, oberkluge religiöse Gespräch von zwei Fachtheologen. Die Antwort ist keine brillante Erklärung, wer oder was alles mein Nächster ist oder sein könnte. Die Geschichte vom barmherzigen Samariter zeigt vielmehr in unüberbietbarer Schlichtheit, dass mein Nächster ganz konkret der mir am nächsten Stehende ist. Hier in der Geschichte derjenige, an dem ich vorbeikomme und der meine Hilfe braucht. Statt Abstraktion, Konkretion. Interessant und sehr wirklichkeitsnah ist an der Geschichte meines Erachtens auch, dass es andere Passanten gibt, der Priester und der Levit, die an dem im Graben liegenden Opfer vorbeikommen, sich aber nicht um ihn kümmern. Da ist zum Beispiel der Levit eigentlich ein sehr frommer und gläubiger Mensch, nur dass ihm das ausgerechnet zum Verhängnis wird. Denn nach seiner religiösen Auffassung darf er sich vor dem Gottesdienstbesuch nicht verunreinigen, beschmutzen. Jesus will uns offenbar lehren, nicht Rituale, seien sie religiöser oder säkularer Art, über die unmittelbare Begegnung mit dem Nächsten zu stellen. Hier gibt es kein "Ich habe keine Zeit" oder ein "Ich darf mich nicht verunreinigen". Etwas Zweites fällt mir an der Geschichte auf. Nicht nur Zeit haben muss man, sondern auch die richtige Einstellung. Damit man seinen Nächsten nämlich wahrnimmt, bedarf es der Anteilnahme. In unserer Geschichte heißt es: Und als der Samariter ihn sah, jammerte ihn. Er, Der Samariter hatte Mitleid. Mitleid kommt von Mitleiden. Jemand, der Mitleid hat, der kann sich in einen leidenden Menschen hineinversetzen. Er weiß, was es bedeutet, Opfer zu sein. Beispiele. Nach dem Ende von Homeschooling kommt auch das Mobbing in der Schule wieder zurück. Nach dem Ende von Homeoffice das Mobbing am Arbeitsplatz. Mobbing in der Schule, zu anderen sagen, du Opfer, das ist unschwer das Gegenteil dessen, wozu Jesus aufruft. Das Schicksal des anderen wahrnehmen, ihm helfen, nicht sich lustig machen über den anderen, ihn demütigen oder vorführen. Und noch etwas wird deutlich. Wir bekommen einen Hinweis auf die berühmte Warum-Frage. Warum demütigen Schüler andere Mitschüler? Warum terrorisieren Kollegen andere am Arbeitsplatz? Sind das alles Sadisten? Ich glaube nicht. Ich denke eher, es sind Menschen, die außerstande sind, mit sich selbst in Frieden zu leben, kurz sich selbst zu lieben. Sie halten es gar nicht aus, bei sich selbst zu bleiben. Sie müssen andere bedrängen, um sich zu beweisen. Ja, sie wollen beweisen, dass es sie überhaupt noch gibt. Eine andere Bestätigung, etwa durch die feste Überzeugung, dass es einen Gott gibt, der mich dann auch noch annimmt, wenn ich versage, gibt es nicht. Kurzum, wo das magische Dreieck von Gottesliebe, Selbstliebe und Nächstenliebe gestört wird, da ist es schwierig. Zum Schluss noch einmal die Frage, wer ist eigentlich mein Nächster? Die Geschichte vom barmherzigen Samariter lehrt uns in aller Schlichtheit, gemeint ist der ganz real am Nächsten Stehende. Ich bin aufgefordert, diesem mir Nächsten wahrzunehmen, mich in sein Leid hineinzuversetzen und zu helfen. Dieser Nächste kann für Schülerinnen und Schüler der eben gemobbte Schüler sein oder ganz generell derjenige oder diejenige, die durchhängt und Hilfe braucht. Für alle anderen ist der Nächste ebenfalls der uns Nahestehende, sei es in Beruf, Familie, Freundeskreis. Freilich ist es für uns heute im Zeitalter von Fernsehen und Internet nicht mehr ganz so einfach, meinen Nächsten zu identifizieren. Jedenfalls geht es mir so, dass sich bei mir alle Gefühle von Empathie und Hilfsbereitschaft auch dann einstellen, wenn ich die Tausenden von Afghanen auf dem Flugfeld von Kabul in zahlreichen Sondersendungen im Fernsehen sehe. Die, die auf der Flucht sind vor den Taliban, verzweifelt ihr Land verlassen wollen. Und ich frage mich dann auch, wie steht es um die christliche Nächstenliebe in einem Land wie Deutschland, den USA oder England? Ich denke, wir sind heute emotional und rational auch manchmal ziemlich überfordert, weil sich quantitativ viel mehr Nächste zeigen, als wir real verarbeiten können, geschweige denn wirklich helfen. Umso wichtiger ist es, und damit möchte ich schließen, dass wir unseren Blick neu schärfen lernen für den konkreten Nächsten, der meinen Weg kreuzt. In Schule, Beruf, Familie, Freundeskreis, auf der Straße. Versuchen wir es, jeder und jede von uns, in dem je eigenen Bezugsfeld in dieser Woche. Und der Friede, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre uns und segne diesen Abend. Amen.